Ich sehe die Risikobereitschaft beim Startup deutlich höher als bei der Unternehmensübernahme. Er hat aufs Konto geschaut und hat sich dann gedacht, guter oder schlechter Tag. Hat auch wunderbar funktioniert. Ja. So hat er das Unternehmen geführt. Das ging natürlich für uns dann nicht mehr so. Egal wie geil das Unternehmen am Ende ist, willst du dahin ziehen, das musst du machen. Weil den größten Fehler, den man machen kann, ist nicht von Tag 1 da zu sein. Und dann kann es erstmal sein, dass dein Ergebnis erstmal einbricht, voll in den Keller geht, du in eine Liquiditätskrise kommst und denkst dir, Gott, habe ich jetzt komplett versagt? Nee, hast du nicht. Du kommst jetzt in die Phase zu verstehen, was wird eigentlich gebraucht.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich habe eine steile These zum Anfang.
Oh, okay.
Und zwar, Nachfolge ist kein Sprint. Wer zu schnell rennt, verliert zuerst das Team.
Soll ich direkt drauf eingehen?
Genau. Geh direkt rein.
Stimme ich zu 100% zu, weil ich bin ja, bevor ich die Nachfolge angetreten bin, die externe Nachfolgerin, war ich Unternehmensberaterin. Das war immer ein Sprint. Vor allem war ich in der Restrukturierungsberatung tätig. Und da war es so, man kommt in ein Unternehmen, es ist mitten in der Transformation, es ist super chaotisch und man muss sehr, sehr schnell irgendwie sich einen Überblick verschaffen und will eigentlich sofort ins Doing kommen. Was man so aus der Beratung kennt, ist, wie kann ich Dinge sofort verbessern? In der externen Nachfolge, wenn es jetzt kein Distress M&A ist, sondern man, sage ich mal, tritt eine externe Nachfolge von einem schon profitablen Unternehmen. Das heißt, die Prozesse laufen eigentlich an sich schon ganz gut. Da muss man doch anders an die Sachen herangehen. Das ist kein Sprint dahingehend. Das ist, wenn man, sage ich jetzt mal, ins Unternehmen reinkommt, man erstmal schauen muss, wer macht was? Was sind Prozesse? Und eher, also was ich immer geschaut habe, ist, wie kann ich mein Know-how oder wie kann ich mich eigentlich einbringen, ohne direkt zu sagen, oh, ich habe hier einen Verbesserungsvorschlag. Und ich glaube, das ist, da kriegt man auch die Mitarbeiter mit. Also die motiviert man auch so, dass sie auch, sage ich jetzt mal, auch einen akzeptieren und nicht sich irgendwie sofort irgendwie in die Enge gedrängt fühlen. Weil wenn, also sag ich mal, ein gutes, gesundes Unternehmen übernommen wird, haben die Mitarbeiter ja auch nicht das Gefühl, wir müssen was verändern, sondern die wollen eigentlich, dass die Dinge so bleiben, wie die sind, weil denen macht das ja schon Angst. Was passiert denn jetzt? Neue Inhaber, neue Geschäftsführung? Darf ich bleiben? Oder wie verändert sich mein Alltag? Und ich glaube, wenn man am Anfang so eine Ruhe reinbringt, indem man sagt, hey, ich bin hier, hallo, aber ich mache jetzt nicht direkt alles besser oder ich möchte nicht direkt Dinge umschmeißen, neu machen, sondern ich möchte erstmal euch kennenlernen, die Prozesse kennenlernen und irgendwie mal schauen, euch mal vielleicht auch zeigen, was kann ich so und wie können wir das so zusammenbringen. Und vielleicht können wir, wenn wir unser Know-how irgendwie bündeln, die Prozesse verbessern, aber das dann quasi indirekt. Also die Prozesse werden besser, weil jeder so sein Know-how reinbringt und nicht, wenn ich direkt versuche, mit meiner quasi schon am Anfang eher Unwissenheit, Dinge direkt zu verändern oder zu verbessern.
Das resoniert total. Ich arbeite zum Teil ja auch in so Beratungsmandaten inzwischen, nachdem ich aus meiner Unternehmerzeit so ein bisschen jetzt auf die Trainerbank gegangen bin. Und ich kenne dieses... Man kommt da so rein, man sieht so, man scannt eigentlich quasi alles. Man sieht schon irgendwie 16 verschiedene Sachen, die man instant eigentlich umsetzen kann. Und sich da zu bremsen und dann wirklich zu sagen, lass mal ruhig machen, lass mal über Vorschläge sprechen und nicht über, wir müssen jetzt hier direkt was verändern. Das fällt mir total schwer natürlich, weil man so schnell ins Handeln kommen will. Aber ich stimme dir eben zu, es ist natürlich sozusagen auch das Team, was dahinter steckt, was dann irgendwie ein Teil der Veränderung natürlich auch sein muss.
Ja, genau. Ich meine, die Erwartungshaltung ist ja, wie gesagt, schon eine andere. Also da, wenn man als Berater reinkommt, dann wird auch erwartet, dass man Dinge sofort verändert, besser macht, weil zeitkritisch. Und da ist es eher so die Erwartungshaltung, oh Gott, hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Und diese Sicherheit einen erstmal zu geben, so erstmal so Stabilität, bevor man da irgendwie total einen über den Haufen rennt, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Also du bist sozusagen, wenn wir das jetzt quasi nochmal uns zurück angucken, also du warst sozusagen in der klassischen Beratung, was hast du da gemacht und genau, wie bist du eigentlich dann sozusagen dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mach jetzt in Kaminöfen?
Grundsätzlich war es schon so, dass ich im Studium total, also ich habe meinen Master an der LMU in München gemacht und da gab es ja schon eine relativ große, sage ich jetzt mal, Startup-Szene. Und ich fand das total cool, das Thema Unternehmertum, Gründung. Ich hatte jetzt aber nie wirklich die Idee und habe dann erstmal auch so gedacht nach dem Studium, naja, wo fängt man denn eigentlich an, ja, wenn man jetzt nicht so die Idee hat. Und da ist immer so die Beratung, glaube ich, so das Nächste. Und ich hatte auch schon Praktika vorab in der Beratung gehabt während des Studiums und dann war es für mich eigentlich klar, es geht für mich in die Beratung, weil man sagt ja auch so, man lernt da auch viel und das ist auch das, was ich auch so erlebt hatte. Und vor allen Dingen auch in der Restrukturierungsberatung, weil das Schöne ist, wenn es jetzt nicht irgendwie eine große Strategieberatung ist, in der Restrukturierungsberatung lernt man den deutschen Mittelstand und zwar wirklich das Unternehmen, wie es ist. Man hat diesen holistischen Ansatz, man lernt alle Prozesse kennen. Wenn das Unternehmen der Restrukturierung ist, kannst du nicht direkt sagen, das Pricing ist falsch oder das ist ein Problem im Management oder in den Prozessen. Das kann ja alles sein. Das heißt, du durchleuchtest alle Prozesse und drehst sozusagen das ganze Unternehmen um. Und das ist schon eine unternehmerische Aufgabe, weil du auch in einem Gutachten am Ende ja auch schon sowas wie einen Businessplan schreibst. Und das hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Also diese Kommunikation auf C-Level-Ebene, sich Gedanken machen, welche Produkte könnte man noch anbieten oder welche Produkte muss man aus dem Portfolio nehmen oder wie kann sich das Unternehmen zukünftig aufstellen, ja, damit es auch zum einen wieder profitabel wird und wettbewerbsfähig, zum anderen aber sich auch die Kultur und die Prozesse verbessern. Und da wird man natürlich schnell auch neugierig, beziehungsweise es packt einem schon das Interesse, auch mal selber Unternehmer zu werden. Und ja, die Idee war dann immer noch nicht da. Und dann bin ich auch, sage ich mal, dadurch, dass auch M&A, das M&A-Geschäft nicht so weit weg ist, auch in einer Beratung nicht. Also wir hatten auch die Distressed M&A-Abteilung. Und da habe ich immer wieder gesehen, dass auch kleinere Unternehmen gekauft werden, ja, auch so von Personen. Kandidaten, so nennt man die, also Management Buy-in Kandidaten. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch auch mal was für mich. Aber erstmal so, ich war zu dem Zeitpunkt, als das für mich so das Thema aufkam, 27, 28, war erstmal 2 Jahre in der Beratung. Für mich war das eher so in 5 bis 10 Jahren mal. Aber ich war, weil mich das Thema so gepackt hat, schon relativ aktiv und habe mich dann auch als potenzieller MBI-Kandidat schon mal bei so ein Netzwerk quasi vorgestellt und hatte mich dann auch auf ein Newsletter angemeldet, wo man dann auch so Tage zugespielt bekommt. Aber das war eher so interessenshalber aus Netzwerk heraus und einfach mal schauen, was es so gibt, wie das denn alles so abläuft. Und relativ schnell, so nach einem halben Jahr, kam so ein Target über meinen Tisch, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich genau das, was ich so suche. Also man hat so seine Kriterien und ich fand, ich hatte auch Projekte vorab in der Baubranche. Ich fand die Baubranche super spannend. Ich fand vor allen Dingen diesen Innenausbau sehr spannend, Architektur und dieses Heizkamine, das ist ja auch ein sehr emotionales, schönes Produkt. Also wir reden jetzt hier nicht irgendwie von Schraubenhersteller, sondern das ist schon, man fühlt sich schon dazu irgendwie hingezogen oder man kann sich damit identifizieren. Und dann haben auch die Kennzahlen eigentlich so das wiedergespiegelt, was ich eigentlich mir gewünscht hätte. Und es war dann im Prozess so, dass da schon weitere Kandidaten eigentlich schon mit im Spiel waren. Das heißt, ich bin da als vierte MBI-Kandidatin dazugekommen. Ich habe mich da vorgestellt und die haben auch jemanden gesucht, der nicht nur Geld gibt, sondern auch ja das operativ leiten möchte oder sich da irgendwie mit einbringen möchte. Und für mich war das so, ja, super, let's do it. Und das war im September 2022 und zum 1.1.2023 haben wir das Unternehmen übernommen.
Super. Ja. Und wir heißt, wer ist sozusagen um dich herum, mit wem hast du das zusammen gemacht?
Wir sind 4 Privatinvestoren. Mhm. Sag ich mal, unser Kerninvestor, der das ganze Team zusammengebracht hat, ist der Olaf. Der kommt eher aus dem Bauingenieurwesen, war auch schon mal COO bei größeren Unternehmen, also im Mittelstand. Und dann gibt es noch den Sascha, der ist jetzt gerade auch in der Geschäftsführung von Unternehmen, und den Guy, der kommt aus London. Also der ist eher, sage ich mal, so ein Richtung Angel-Investor, der sich sehr für den deutschen Mittelstand auch interessiert. Operativ bin ich aber, sage ich mal, federführend. Ich habe noch einen regen Austausch mit Olaf. Ab und zu tauschen wir uns aus, beziehungsweise der ist auch öfters mal im Unternehmen. Aber sei dieses operative Geschäftsführung im Tagesgeschäft, das übernehme ich.
Okay, und das heißt, dass das Target ist dir sozusagen über den Schreibtisch gekommen. Du hast gesagt, okay, du hast für dich ja schon entschieden, der Weg von MBI sozusagen, du kaufst dich irgendwo ein, ist der auf jeden Fall für dich attraktiver ist als ein Startup. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil da haben wir ja im Vorgespräch schon mal überlegt, dass so konträr Sicherheitsbedürfnisse ja sein können, ne, oder so die Ansätze sein können. Und dann hast du deine Co-Investoren zusammengetrommelt, oder war das dann sozusagen, wie ist das zustande gekommen, dass ihr da jetzt zu viert seid, richtig?
Wir sind jetzt zu viert, genau. Also quasi dieses Netzwerk, wo wir alle das Target bekommen haben, hat uns zusammengebracht.
Ah ja.
Und Olaf war der erste Kandidat auf dieses Target und hatte dann die 2 weiteren noch mit ins Spiel gebracht und schlussendlich dann auch mich. Aber das Netzwerk quasi, das ging alles über Entrepreneurs Club. Die haben das was so eine Art Target-Börse. Die haben uns quasi dann zusammengebracht. Das ist an sich ein bisschen untypisch für die Größe, dass da 4 Investoren sind, muss man einfach auch sagen. Das ist aber dem zu Schulden gekommen, dass wir bewusst uns entschieden hatten, nicht über die Banken die Finanzierung zu machen, sondern viel über Eigenkapital mit der Möglichkeit, das vielleicht auch über einen Verkäuferdarlehen abzuwickeln. Was am Ende auch so passiert ist, was sehr gut ist, wir waren auch mit Banken in Gesprächen einfach mal als Alternative. Aber im Vornherein war es klar, dass einfach das Charmante in einem Deal wäre, wenn wir das natürlich alles irgendwie ohne Banken abwickeln konnten. Und ich muss auch sagen, ich weiß, wie die Banken manchmal so sein können. Ja, die haben da ihre Kennzahlen und ihr Monitoring, und ich glaube, dass vor allen Dingen, also ich meine, in einer Unternehmensübernahme kann einiges schieflaufen, oder es gibt auch mal Phasen, die schwieriger sind, wo man immer mit den Altgesellschaftern in Bezug auf Verkäuferdarlehen oder untereinander im Gesellschafterkreis bezüglich Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen sprechen kann. Aber die Banken sind da ein bisschen weniger emotional. Und ich glaube, je weniger Politik oder Organisation um das Cash-Thema herum, sage ich mal, desto besser.
Ja, also kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen, dass es kann nicht immer alles schief gehen. Ich habe tatsächlich dann auch irgendwann ein Softwareunternehmen nochmal übernommen, gerade in so einer Marktphasenlage, in der es gerade dann quasi nicht so gut war. Wir haben dann, ich sage mal, mit einem guten Schlenker das quasi noch mit dem Wettbewerber gemerged. Aber genau, in dem Fall war es jetzt nicht so viel Eigenkapital, was da im Umlauf war. Aber ich merke, wie schnell ich, also in dem Fall, ich bin jetzt seit 15 Jahren Unternehmer, ich bin aus dem letzten Exit rausgegangen, dachte, ich kann mir die Welt kaufen, und habe da irgendwie ein Target, wo das dann doch relativ schnell irgendwie eine ganz andere Richtung geht. Daher, also ich stimme dazu, es ist sozusagen schnell auch mal etwas, was übersehen wird oder einfach nicht, sozusagen so nicht absehbar war. Sag nochmal, du hast ja ein bisschen erzählt, du sozusagen das Thema Idee. Also du hast Lust, unternehmerisch tätig zu sein, dir fehlt so ein bisschen die Idee, und dann kam quasi dieses Thema, okay, warum eigentlich überhaupt was Neues, und Innovatives gründen, was natürlich ein hohes Risikoprofil irgendwie beinhaltet. Warum nicht eigentlich was Bestehendes übernehmen? Wie ist da so der, hol uns da mal ab irgendwie oder in deine Gedanken irgendwie rein. Wie differenzierst du diese zwei unterschiedlichen Wege?
Also ich glaube, und da sehe ich einfach das Potenzial auch grundsätzlich für den deutschen Mittelstand. Es gibt viele Menschen aus dem Konzern oder aus der Unternehmensberatung, die ja schon an bestehenden Strukturen arbeiten, also die schon Dinge verbessern, optimieren. Und dann wird man, sage ich jetzt mal, obwohl man schon ins kalte Wasser geworfen wird bei einem Unternehmenskauf, aber man findet die ein oder andere Aufgabe dann irgendwie im täglichen Doing auch wieder. Hm. Es gibt auch zum Teil eine gewisse Sicherheit, weil man sagt, ja, es ist fast schon wie ein Beratungsmandat. Ich komme rein, ich weiß, was ich mir anschauen muss, um zu gucken, läuft's nicht. Und ich weiß, wo ich zum Beispiel Wertehebel finde. Mhm. Und beim Startup ist es dann schon so, dass ich glaube, wo fängt man an? Ja, das ist ein riesengroßes Chaos. Da sind noch keine Strukturen. Da muss man auch der Typ für sein. Sage ich jetzt mal, und das differenziert, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen. Also ich sehe die Risikobereitschaft beim Startup deutlich höher als bei der Unternehmensübernahme, und ich finde das super spannend, den Gedanken, weil ich habe letztens noch mit einem Bekannten gesprochen, der ein Startup erfolgreich gegründet hat, und der hat gesagt, ja, also ein Unternehmen übernehmen, was mir nicht gehört, das wäre mir zu Risiko, das wäre Risiko. Also ich glaube, je nach Typ unterscheidet sich das schon enorm. Oder das, was man halt quasi auch kennt, sage ich jetzt mal.
Ja, also ging mir sozusagen bis vor kurzem ähnlich, dass ich irgendwie überlege, so ein Unternehmen aufzubauen, selber zu entwickeln, selber irgendwo hinzuführen. Da habe ich sozusagen von der Perspektive das Risiko nicht darin gesehen, das kann ja scheitern. Sondern ich habe sozusagen, ich kann sozusagen alles wunderbar überblicken, ich weiß, wo alles ist, ich baue die Strukturen selber auf, und diesen Weg eigentlich sozusagen andersrum zu sagen, ich übernehme ein Unternehmen, damit übernehme ich vielleicht auch die Leiche im Keller, die dafür gibt's natürlich auch irgendwie Herangehensweisen und Prozesse, um dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen ein Weg, der für mich so ein bisschen bisher verborgen war oder irgendwie so, also um ehrlich zu sein, ich habe nie so drüber nachgedacht. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch die Grundlage, wo ich gerade so ein bisschen denke, ah ja, da will ich jetzt mal ein bisschen reinbohren und mal ein bisschen gucken. Das ist ja schon ein durchaus attraktiverer Weg. Würdest du sagen, dass der Weg dann für dich auf jeden Fall der sichere war und auch sozusagen, dass du eine höhere, ich sag mal, einen Return on Invest daraus ziehen kannst?
Der Weg war für mich auf jeden Fall richtig. Weil ich hätte aus eigener Kraft, ich weiß nicht, selbst wenn ich die Idee hätte, ob ich mich getraut hätte zu gründen, weil auf dem Weg der Gründung, weil dein Buy-in nicht so groß ist, meistens ist es ja oft so, dass man vielleicht nicht so viel Eigenkapital mit reinbringt oder relativ schnell auch Investoren mit reinbringt, dass man jederzeit hier aufhören kann. Also muss ja vieles aus eigener Kraft weiter vorantreiben, den ganzen Prozess. Oftmals auch alleine, ja, wenn man jetzt hier keinen Co-Founder hat. Und bei einem Unternehmenskauf ist es so, du zahlst schon ein Buy-in, also gibst Eigenkapital, was in vielen Fällen in einem MBE-Case auch nicht unwesentlich ist. Und dann ist das Ding gekauft. Und du bist der Chef. Es gibt kein Zurück mehr. Und ich glaube manchmal, dass man in so einer Situation dann auch kommt. Es gibt kein Zurück mehr. Das heißt, man kann nur noch nach vorne laufen. Und das war für mich auf jeden Fall, als wenn ich jetzt von meinem Typ spreche, Typ Mensch, für meinen Charaktereigenschaften, war das auf jeden Fall der richtige Weg. Weil ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch. Und sobald ich sehe, oh, das wird jetzt vielleicht schwierig, dann komme ich auch schnell ins Überlegen. Und für mich ist es jetzt aber auch so, dadurch, dass ich auch einmal das Unternehmen jetzt auch gekauft habe, jetzt da jetzt aktuell in der Geschäftsführung bin, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ein weiteres Unternehmen zu kaufen oder zu gründen. Also das ist, also mir hat das schon, sage ich mal, auch die Angst genommen vor einer Gründung. Und das war für mich auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich glaube, dass dieses externe Nachfolge sehr, sehr viele Profile anspricht und die Menschen es vielleicht gar nicht so auf den Schirm haben. Also Unternehmertum ist immer so gleichgesetzt mit der Gründung und gar nicht mit externer Nachfolge, weil einfach der Zugang fehlt. Und um den muss man sich natürlich bemühen, da muss man netzwerken. Das ist auch vielleicht ein längerer Weg, das richtige Unternehmen für sich zu finden. Aber man wird sowieso nicht das 100% perfekte Unternehmen finden. Man muss halt für sich selber einfach sagen, okay, welche Abstriche kann ich machen? Was ist etwas, womit ich leben kann? Womit kann ich überhaupt nicht leben? Und genau, und ich glaube, auf jeden Fall für mich war das der richtige Weg, definitiv.
Magst du uns mal abholen jetzt, was hast du da jetzt gekauft? Also erzähl doch mal ein bisschen was zum Unternehmen, zur Unternehmensgröße. Wo standet ihr, als ihr sozusagen gekauft habt? Wo steht ihr heute? Also wie hast du das, wie viele Mitarbeiter gibt es und so weiter? Vielleicht kannst du ja da nochmal ein bisschen erzählen.
Ja, also wir gekauft haben wir Eckelkamine und Solar. Man darf sich von diesem und Solar nicht beirren lassen sozusagen, weil das ist etwas, was wir aktuell nicht anbieten. Das kommt vom Altgesellschaft, da hat man mit Solaranlagen gehandelt, aber eigentlich Eckelkamine und wir bauen individuelle Heizkamine ein, hauptsächlich und auch Schwedenöfen, aber wirklich unser USP sind diese individuellen Heizkamine, also wirklich, wenn man sich an ein schönes Chalet vorstellt, die ganz feinen, schönen Kamine, modern, dreiseitig verglast mit einem schönen Stein und ganz traditionell. Das machen wir. Das ist eine Handwerkskunst, weil was wir auch machen, wir nehmen jetzt keine vorgefertigten Platten, ja, sowas gibt es so diese Fuller-Platten, sondern wir gießen das noch in Chamotte in unserer eigenen Produktion und zwar in der Oberpfalz in Poppenrecht. Also das Unternehmen ist nicht ohne in München, aber das Unternehmen ist zwei Stunden von München in Poppenrecht. Das ist in der Oberpfalz. Und da pendel ich hin und her sozusagen. Also unter der Woche bin ich vor Ort und am Wochenende bin ich dann doch in München. Ich kann mich nicht ganz messen. Und als wir das Unternehmen übernommen hatten, war es so bei knapp 2 Millionen Euro Umsatz. Vorab gab es schon mal größere Umsätze. Das ist aber dem geschuldet, dass zur Corona-Zeit das Messegeschäft eingestellt wurde und das dann nicht wieder aufgebaut wurde. Was aber auch die erste Aufgabe von mir war, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, quasi auf die höheren Umsätze, was wir dann auch im ersten Jahr haben wir das um 40% so circa steigen können und jetzt sind wir schon bei den 3 Millionen. Umsatz, was auch schon sehr, sehr gut gelaufen ist, muss man einfach sagen. Aber auch das Messegeschäft, das hat sich, sag ich mal, auch verändert und man muss immer wieder neuen, sag ich mal, Channels, weil der Kunde ändert sich ja auch relativ schnell. Ja, also man wird ja auch durch viele makroökonomische Faktoren verunsichert und man muss immer wieder schauen, wo ist denn eigentlich mein Kunde? Ist er jetzt online? Ist er auf der Messe? Wo ist er? Und das war einer unserer ersten Aufgaben, natürlich das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Und genau, wir sind so um die 20 Mitarbeiter. Ich bin die einzige Frau. So, ich glaube, das ist überhaupt nicht irgendwie nachteilig, ganz im Gegenteil. Frauen haben manchmal auch vielleicht nochmal einen anderen Führungsstil und bei uns ist ja alles schon so ein bisschen ruppig. Also viel Testosteron und einfach Handwerks. Man kann sich das schon vorstellen. Oberpfälzer.
Wie war das bei der Übernahme, dass du da, als dann klar war, du übernimmst? Also wenn da mehrere zur Auswahl standen und jetzt übernimmst du und stehst als Frau sozusagen an der Spitze und vor den Mitarbeitern sagst so, ja, hier bin ich.
Ja. Man muss sich das so vorstellen, da fährt jetzt eine Ex-Beraterin noch keine 30 Jahre alt, Blondine vor. Und ich habe auch ein relativ jugendliches Aussehen, würde ich jetzt mal sagen. Das sagen mir auf jeden Fall viele. Da wusste man noch gar nicht, ist die überhaupt schon 25? Und ist dann jetzt die neue Chefin. Und ich glaube, die Mitarbeiter waren geschockt. Ich wusste noch nicht am Anfang negativ oder positiv. Das muss ich erstmal feststellen. aber auf jeden Fall unerwartet. Den war aber relativ schnell klar, ich bin ja eigentlich genauso so eine lustige, coole Socke wie die auch. Also ich bin weder so, ich entspreche diesen Beratertypen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe in den ersten Wochen schon den Messestand mit aufgebaut in Innsbruck und habe mich in den Sprinter gesetzt, bin zum Baumarkt gefahren, habe Sachen dafür eingekauft und kam gar nicht mit Excel-Tabellen. Ich kam auch mit Excel-Tabellen. Also
wann kommen die, ja?
Die kommen. Vielleicht auch teilweise am Anfang einen Fehler gemacht, zu viel. Aber sag ich mal, vor allem in den ersten Wochen habe ich mich eigentlich, sage ich jetzt mal, eher versucht, so im Team einzugliedern und einfach auch gezeigt, ich bin hier, ich will das Beste fürs Unternehmen, lass uns zusammen irgendwie was Cooles machen. Und die haben das sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, für die war es auch eine coole Sache. Also die fanden das, glaube ich, auch so ein bisschen erfrischend und haben gesagt, ja, okay, cool, schon wird schon funktionieren. Und war auch immer sehr, sag ich mal, authentisch und offen. Auch immer gut und viel Humor gehabt. Ich glaube, das ist wichtig. Und vor allen Dingen, man muss es einfach sagen, ich kenne das Geschäft nicht und mag da überhaupt niemanden sagen, wie er irgendwie die Baustelle machen soll oder nicht. Das ist etwas, wo ich am Anfang ganz klar für mich gesagt habe, wenn ich hier mein Wissen einbringe und irgendwie was zu erzählen habe, dann soll es halt einen Mehrwert bringen, dann soll irgendwie das mein Know-how sein, wo ich sage, ja, das kenne ich aus der Praxis, meine Erfahrung, aber gar nicht versuchen, irgendwie jetzt denen zu sagen, wie er, was weiß ich, die Schamotte gießen soll. Davon habe ich ja gar keine Ahnung. Und das war ja auch gut. Also ich habe die einfach mal so arbeiten lassen, wie die das so machen, war dann total interessiert, hat mir viel erklären lassen, habe dann aber auch wieder auch von mir erzählt und was ich denn so mache. Und da waren so Dinge wie zum Beispiel, die Mitarbeiter haben eigentlich fast gar nicht in Excel-Tabellen gearbeitet. Also die haben vielleicht mal hier und da einen Auftrag in Excel gebracht. Also grundsätzlich, es gibt sowieso bessere Systeme als Excel, aber die haben auch viel immer noch so auf Papier, mit Papier und Stift gearbeitet. Und was wir dann auch relativ fix gemacht haben, beziehungsweise ich, dann auch zu sagen, hey, schau mal, für deine Rolle gibt's irgendwie die Kennzahlen und dann könntest du jede Woche schauen, was eine gute oder eine schlechte Woche. Und das fanden die total cool, weil die hatten vorher kein System so richtig. Und wenn man etwas reinbringt, was denen vorher noch nicht bewusst war, was deren Arbeit aber erleichtert und nicht belastet, dann haben die es echt gut aufgenommen und das war dann auch schon schön. Das war auch wichtig am Anfang, niemanden irgendwie noch mehr Themen auf den Tisch zu bringen, sondern die Leute auch dann wirklich zu entlasten. Und wenn dann Neuerungen kommen, dann erstmal auch selber zu machen und zu zeigen, hey, ich packe mit an, ich bin voll dabei. Und ich glaube, das war schon alles sehr, sehr positiv. Aber ich weiß ja nicht, was die hinter den Rücken da gequatscht haben.
Das, das wäre ja mal interessant, so ein bisschen Mäuschen zu spielen oder irgendwie das so ein bisschen herauszufinden, ne? Was dann tatsächlich.
Ja, ich habe nichts bisher, es ist jetzt schon 2,5 Jahre her, ich habe noch nichts Negatives gehört, auf jeden Fall nicht.
Und hast du sie mal gefragt? Also so, das wäre ja auch nochmal spannend, also will ich hinzugehen und sagen, hey, was dachtet ihr am ersten Tag, als ich hier auf dem, also so. Aber ich glaube, das ist ja sozusagen für jeden Unternehmer, der übernimmt, ja spannend, ne? Also wenn sozusagen wenn jemand sozusagen übernimmt und als neuer Chef da irgendwie antritt und dann erstmal so, okay, was ist, womit sind wir jetzt hier konfrontiert? Wie sicher sind meine Arbeitsplätze? Hatte derjenige die entsprechende Kompetenz, um den Laden überhaupt irgendwie in die Zukunft zu führen? Also das sind ja sozusagen schon viele, viele, viele Fragen, die sich so eine Belegschaft dann einfach auch stellt, um ein bisschen eigentlich die eigenen Ängste zu beruhigen, würde ich jetzt mal vermuten.
Auf jeden Fall. Wir hatten auch keine Fluktuation. Und was ich am Anfang auch kommuniziert habe, was ich auch wichtig fand, dass wir auch gesagt haben, wir behalten jeden. Also dass dann irgendwie ein halben Jahr da der ein oder andere man sich dann von den trennen musste oder er dann gehen wollte, das waren dann halt ganz andere Themen, das waren eher persönliche Themen. Aber ansonsten war es eigentlich für alle klar und das habe ich relativ schnell kommuniziert. Hey, ich finde das Team hier toll. Ich habe die ja auch schon alle vorab kennengelernt, vielleicht nicht jeden Einzelnen, aber sage ich mal die Schlüsselmitarbeiter. Und jeder behält auch seinen Job. Ja, also wir wollen doch zusammen uns entwickeln. Und ich mag jetzt hier keine Restrukturierung zu machen. Vor allem, weil das Unternehmen ja funktioniert. Ja? Also man, wie gesagt, man kauft kein marodes oder restrukturierfähiges Unternehmen, sondern wirklich etwas, was auch schon funktioniert. Und man möchte ja eigentlich ja auch die Kultur und das, was der Altgesellschafter ja auch erschaffen hatte, das will man ja fortsetzen. Also man will es ja nicht machen, ganz im Gegenteil. Ja. Aber man hat schon die Challenge, zu seinem eigenen Unternehmen zu machen.
Und da möchte ich jetzt mit dir ein bisschen hingucken, weil ich sozusagen natürlich überlege, wie ist es denn jetzt hast du übernommen. Jetzt bist du sozusagen das erste halbe Jahr sozusagen mit an Bord, du hast viel geguckt, hast dich sozusagen in alle Sachen mit Demut eingearbeitet und hast geguckt, dass du nicht zu schnell irgendwie verschiedene Entwicklungen voranstößt. Wie bist du dann weiter? Also zum einen die Frage natürlich, wo hast du sozusagen sofort Entwicklungspotenzial gesehen und wie bist du dann sozusagen strategisch vorgegangen, dass du eine gute Balance findest eben zwischen Bestandsgeschäft Waren, aber irgendwie, wir wollen das natürlich auch wieder in ein besseres Fahrwasser überführen. Ne? Wie waren dann so deine Maßnahmen? Wann hast du angefangen, da wirklich konkret an Dingen zu arbeiten?
Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, weil ich Ex-Beraterin ist, natürlich Thema Controlling, irgendwie Cash-Management. Das waren auch die Aufgaben auch immer vom Altgesellschafter. Und der war ja am Anfang von meinen ganzen Planungen auch irgendwo schockiert. Er sagt, was ist denn das? Noch nie sowas vorher gesehen. Er hat aufs Konto geschaut und hat sich dann gedacht, guter oder schlechter Tag. Hat auch wunderbar funktioniert, ja. So hat er das Unternehmen geführt. Das ging natürlich für uns dann nicht mehr so. Wir hatten natürlich auch einen Rückzahlungsplan. Da muss man den Cash auf jeden Fall steuern. So oder so sollte immer eine gute Planung haben. Vor allem, weil der Markt sich drehen kann und was auch immer. Also wir haben auch vieles auch hinter uns, sage ich mal, in den letzten paar Jahren. Und ich hatte erstmal geschaut, so, was sind denn die Prozesse oder was sind so die Anmerkungen von Mitarbeitern? Zum Beispiel hat ein Mitarbeiter schnell gesagt, ich war im offenen Büro, ich habe mich extra an einen Platz gesetzt, wo ich alles mitbekomme. Also ich wollte extra es gab ein Einzelbüro, das wollte ich aber nicht. Also da saß immer der Chef. Aber für mich war es so, nee, ich sitze hier mit euch zusammen und ich gehe mal an einen Hörer, wenn ein Kunde anruft, er versucht da irgendwie zu helfen oder ich kriege das mal alles mit, was ihr da eigentlich so den ganzen Tag macht. Und relativ schnell war dann so, Kunde ruft an und der andere sagt so, ja, ich weiß es nicht, der ist gerade nicht am Platz. Ich mache eine Notiz und dann ruft der Kollege sie zurück, weil nicht jeder diesen gleichen Informationsstand hatte, weil nicht alle Daten im System drin waren, weil vieles noch so, ja, man hat das Telefonat geführt und man weiß es selber, man kennt den Kunden, ist sein Kunde. Und da gab es dieses mein Kunde, dein Kunde und gar nicht dieses wir bedienen unsere Kunden und am besten natürlich auch gleich, ja, also da hat ja auch seinen eigenen Stil und das sollte ja nicht so sein, weil wir wollen ja als Unternehmen was repräsentieren und nicht irgendwie jeder so seinen eigenen Typ, sage ich jetzt mal. Und da war für mich relativ schnell klar, okay, wie ist es denn mit Datenpflege? Vor allem, ich habe auch viele Informationen nicht gesehen. Ich sehe einen Auftrag eben im System, in unserem CRM-System und dann ist einfach nichts hinterlegt. Und unser CRM-System habe ich dann angefangen zu migrieren mit der IT, dass wir da wirklich einen ganzen Prozess drin hatten, dass wir relativ schnell sehen konnten, wo hakt's denn? Zum Beispiel bei den Anzahlungen, dass du auf den Klick siehst, welche Anzahlungen hätten angezahlt werden müssen, dass man da in gewisse Systeme reinbringt. Und diese Transparenz, die war vorher nicht da. Und es gibt Mitarbeiter, die springen da voll drauf ein und sagen, top, Datenpflege lieb ich. Es gibt aber auch welche, die sagen, oh, nee, das habe ich nie so gemacht, das hält mich vom Arbeiten ab. Die muss man ja alle irgendwie motivieren. Und bei dem einen dauert es schneller, bei den anderen dauert es dann halt irgendwie ein bisschen länger. Aber ich glaube, die Zeit, die muss man schon mitbringen. Also man darf nicht zu ungeduldig sein. Und die hat man ja meistens auch, ja. Also das ist nichts, was irgendwie von heute auf morgen stehen muss. Aber das auf jeden Fall habe ich relativ schnell gesehen und dann auch optimiert, aber dann auch nicht übers Knie gebrochen, sondern peu à peu. Und natürlich auch das Thema Webseite, Social Media, Auftritt, auch, dass der Kunde uns erreichen kann über zum Beispiel einen Online-Termin. dass man wirklich auch jeden Kunden dann am Ende irgendwie auch bedienen kann, ja. Und wir hatten eine ganz, ganz alte Webseite gehabt, weil die gesagt haben, wir waren nie online unterwegs. Das lief eigentlich mit der Laufkundschaft so gut. Wir haben es gar nicht gebraucht. Aber weil wir auch wachsen wollten, mussten wir natürlich auch schauen, dass wir uns auch im Online-Bereich ganz anders darstellen.
Wie ist das Thema Digitalisierung bei den Kollegen auf der Baustelle? Ist aber angekommen, aber auch weit hat sich da das verändert?
Was ich spannend fand, für mich ist es irgendwie, in meiner Welt ist es so, jeder hat ein Smartphone. Smartphone. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass in vielen Unternehmen die Mitarbeiter, auch die Monteure, ein Firmenhandy bekommen. Das war bei Eckel am Anfang nicht so. Und dann hatte ich versucht, über so eine App oder auch dann über einen Browser Möglichkeit, dass jeder zum Beispiel die Stunden mal erfasst. Weil früher war das halt so, man hat dann einfach auf einen Zettel so draufgeschrieben von 9 bis 17 Uhr Kunde X und das dann irgendwann mal am Ende des Monats abgegeben. Und das ist dann, sage ich mal, wenn man eine Nachkalkulation machen möchte, schon hinderlich. Also viele manuelle Schritte, dann kann man vieles auch nicht nachvollziehen. Wenn ich einen Mitarbeiter frage zu Anfang des Monats, wie war denn die Woche, da fehlt ja was, dann sagt er, du, das ist jetzt aber auch schon 3 Wochen her, das weiß ich auch nicht mehr. Und das dann, die Art der Digitalisierung auch bei den Monteuren durchzusetzen, dass Zeit erfasst wird, dass es aber auch ordentlich und sorgwürdig gemacht wird und auch immer zu einer gewissen Zeit. Das war schon eine Challenge. Vor allen Dingen, man läuft ja am Anfang echt allen hinterher. Also man ist die Geschäftsführerin, aber gefühlt ist man das Mädchen für alles und läuft allen immer hinterher und du hast deine Sicherheitsschuhe nicht an, du hast noch nicht deine Zeiten erfasst, kannst du hier bitte da noch schauen? Also das ist... Also es ist wirklich spannend. Also man muss schon so ein organisatorisches Talent haben, würde ich jetzt mal sagen, für die kleinen und großen Dinge.
Wie fühlt sich das jetzt, wie hat sich das für dich angefühlt? Weil du hast davor als Beraterin vor Excel-Tabellen gesessen und hast irgendwie die großen Deals gemacht und hast mit sozusagen wahrscheinlich sehr, sehr klugen Leuten irgendwie Dinge verhandelt oder besprochen. So. Und jetzt bist du... kurze Zeit später bist du Chefin, ja, aber das bedeutet, du musst dich drum kümmern, dass der Kollege auf der Baustelle seine Sicherheitsschuhe anhat.
Was ich super spannend fand, ich dachte, ich bin eine gute Führungskraft, weil ich bin auch in der Beratung, also relativ schnell, sag ich, von einer Position zur nächsten, weil ich war so motiviert und mir hat es auch total viel Spaß gemacht und hatte dann auch am Ende meine Junior-Berater. Als ich Eckel übernommen habe, bin ich noch eine Zeit lang, also ich habe quasi noch in Teilzeit noch für die Beratung gearbeitet, weil mich am Anfang auch der Olaf supportet hat. Also wir haben das, sage ich jetzt mal, uns die Zeit am Anfang ein bisschen aufgeteilt. Da war es wirklich so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, Mensch, Lucy, für dich arbeite ich total gerne. Das macht super viel Spaß. Und wir hatten immer ein tolles Verhältnis und jeder hat seine Aufgaben gemacht. Der Berater ist total intrinsisch motiviert. Der denkt an seine Kohle, der denkt an seine Karriere, der ist jung, der ist gewillt, formbar, der hat richtig Bock. Genau wie ich am Anfang war. So, jetzt ist bei uns aber der Altersdurchschnitt so 50 plus. Also, jetzt nehmen wir mal die Monteure aus, sage ich jetzt mal in Führungsebene. Und die haben dann schon ihren Charakter und ihren Weg. Und Führung auf unterschiedlichen Ebenen oder Führung von älteren Menschen und aus unterschiedlicher Herkunft, aus Menschen, die 20 Jahre im Unternehmen sind, welche, die ein Jahr im Unternehmen sind, von Monteur bis hin zu einer Führungskraft, total schwierig. Und das ist auch die schwierigste Arbeit, Menschen für seine Ideen zu begeistern und alle so mitzunehmen, dass man an einen Strang zieht. Und ich dachte so in der Beratung, ich bin eine super Führungskraft, alle machen alles ganz, ganz toll. Und dann komme ich rein und ich sag mir so, hey, lass uns doch das und jenes machen. Und dann kommt sowas wie, nee, das funktioniert nicht, das machen wir nicht. Und dann denkt man sich so, okay, gut, aber dann, also da ist auch, sage ich mal, ein Selbstbewusstsein da, ja. Und dann wirst du erstmal so vom Kopf gestoßen und denkst dir so, ja, wie gehe ich denn jetzt mit der Situation um? Ja, ich meine, am Anfang hatte man da auch vor ein paar Jahren noch kein ChatGPT, was man fragen konnte, wie gehe ich da jetzt als gute Führungskraft mit solchen Aussagen und, sondern man muss einfach dann natürlich handeln und ja, ob man dann auch immer die beste Führungskraft war, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht sagen.
Hast du für dich da Tools, Werkzeuge entdeckt oder dann sozusagen implementiert, dass du sagst so, also zum einen muss ich jetzt nochmal die bessere Führungskraft werden, aber zum anderen, was hat dir geholfen, da quasi eine gute Führungskraft zu werden?
Ich glaube, wir haben ja am Anfang auch das Gespräch angefangen, dass ich gesagt habe, ich hatte total stressige Woche, ein Mitarbeiter, Schlüsselmonteur, wollte kündigen, jetzt kündigt er doch nicht. Und genau das Gespräch hatte ich heute in der Früh und beziehungsweise ein paar Gespräche im Laufe der Woche. Ich bin immer total ehrlich, offen und authentisch. Mhm. Also ich sag dann immer, hey du, wir brauchen dich. Ich verstehe dein Problem und lass uns doch gemeinsam eine Lösung finden. Also es ist gar nicht versuchen, andere zu manipulieren, sondern immer versuchen, einen Kompromiss zu finden, wo es dann auch nicht darum geht, dass ich so komplett meinen Willen durchziehe, sondern sag, hey, ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Was bringst du für ein Opfer an den Tisch? Und dann finden wir doch eine gute Lösung. Ich glaube einfach, diese Ehrlichkeit, die hat wirklich dazu geführt, dass die Leute da mitziehen. Vor allen Dingen war ich immer ehrlich mit den Zahlen. Ich bin sogar jemand, der die BWA, die wir haben, die drucke ich immer aus und lege jeden Führungskraft auf den Tisch und sage, hey, so arbeiten wir gerade. Mal gut, mal schlecht. Und dann sprechen wir drüber. Aber für mich ist es wichtig, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann wissen es die Führungskräfte. Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann sollen sie es auch wissen. Und es geht ja darum, dass wir ein großes Stück Kuchen generieren und jeder was davon hat. Und nicht, sage ich jetzt mal, dass ich versuche, von den kleineren Kuchen mir das Größere rauszunehmen. Mhm. Überhaupt nicht. Also ich war immer sehr, sehr transparent. Ich hatte auch ein Gespräch mit Mitarbeitern, was ich verdiene oder was ich damit reinbringe, damit das jeder auch, sage ich mal, versteht und nicht irgendwie das Gefühl auch hat, irgendwie der eine wird bevorzugt oder ich bevorzuge mich oder also es ist einfach immer transparent ist und dadurch, dass jeder auch immer weiß, naja, die meint's auch immer gut mit uns, ist es, glaube ich, auch gut geführt. Weil nie irgendwie so eine Missgunst oder sonst irgendwas entsteht. Und ich habe es auf jeden Fall versucht. Ich glaube, ich habe heute das Feedback vom Mitarbeiter bekommen, dass er gesagt hat, hey, er wird jetzt doch nicht kündigen und er findet das ganz, ganz toll, wie ich das jetzt gemanagt habe. Und es tut ihm leid, dass es jetzt alles so kompliziert war.
Ja. Was war, also, kannst du darüber ein bisschen erzählen? Also er wollte kündigen, weil das.
Er wollte kündigen, weil er mit einer Führungskraft bei uns nicht zurechtkommt. Weil er sagt, die Person, die schreit ihn an oder die ist unfair oder die ist gestresst und lässt das an ihm aus. Und dann habe ich gesagt, ja, total fair point, das geht gar nicht, ne? Und ich habe sowohl auch mit der Führungskraft gesprochen als auch mit ihm und immer gesagt, hey, ich kümmere mich. Also ich kümmere mich auf beiden Seiten. Ich möchte auch nicht sagen, du böse Führungskraft, jetzt bist du mal bitte nett, sondern einfach mal verstehen, warum bist du gestresst? Was war denn das Thema? Vielleicht lag das Thema ja auf meinem Tisch. Vielleicht habe ich, keine Ahnung, einen Lieferanten gesagt, der soll am Montag kommen, muss bitte alles abladen, wir kriegen das schon hin. Und der hat das gar nicht im Hinterkopf gehabt, der hat mit Dienstag gerechnet, ist dann Montag total gestresst, weil die Lucy wieder das irgendwie sich da was überlegt hatte, lässt das an ihm aus und einfach diesen Strang, den versuche ich dann zu verstehen.
Ja, ja.
Und ich spreche dann mit allen, manchmal nerv ich auch, spreche dann vielleicht zu, aber am Ende merkt man dann richtig so, ich bin da, bin committed und ich habe Bock, mit den Leuten eine Lösung zu finden. Und ich sag auch immer, wir sind alle Menschen und wenn der dich anschreit, dann hat er einen schlechten Tag. Ich habe auch mal einen schlechten Tag, du hast auch mal einen schlechten Tag. Das ist voll fein, wir sind alle nicht nachtragend, wir machen weiter und gucken, dass wir in der Zukunft halt irgendwie uns bessern. Alle gemeinsam.
Ja. Und also ich stelle mir das sozusagen besonders schwierig vor, weil gerade in der Oberpfalz Monteure zu finden für euer Thema ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Würde ich mir jetzt vorstellen, als quasi deine biggest challenge neben, wie kurbeln wir Vertrieb und Marketing und so weiter an, ist ja wahrscheinlich auf der Delivery-Seite erstmal, wie habe ich genügend Leute, die die Aufträge eigentlich abarbeiten?
Ja.
Ist dem so?
100%, weil es ist alles sehr eng getaktet. Ich kann es mir nicht leisten, Leute sozusagen auf der Wartebank zu haben. Also sprich, einer fällt aus und ich sage, ja, gar kein Problem. Ich habe ja noch Person X und Y, die springen gerne ein. Das kann sich einfach ein Unternehmen in der Größe nicht leisten. Und natürlich kann man immer wieder den einen für das andere einsetzen und intern jonglieren. Das funktioniert auch sehr gut. Das können wir. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr, 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 sehr schwierig, auch gute Fachkräfte zu finden. Ja, weil einfach, man muss es leider sagen, die Branche ist keine wachsende Branche. Also wir stagnieren. Wir hatten sogar jetzt dieses Jahr einen Auftragseingangsrückgang, der auch wesentlich war. Grundsätzlich Baubranche, muss man einfach sagen, ist gerade schwierig. Die Kunden halten ihr Geld zurück. Also, sag ich mal, der gehobene Mittelstand ist jetzt gerade nicht im Spending-Modus. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur ganz kurz, wenn man Geld von der Bank bekommt, wenn man ein Bauvorhaben hat, dann kommt der Ofen zum Schluss. Erst kommt die Küche, die ist dann unerwarteterweise doch irgendwie 20% teurer. Dann kommt das Badezimmer, doch wird auch wieder teurer. Und dann schaut man, was dann so für Luxus, sage ich jetzt mal, übrig bleibt. Ein Ofen oder ein Jacuzzi oder was auch immer oder ein Wintergarten. Und das kommt halt zum Schluss. Und das sehen wir jetzt aktuell, ja, dass es super schwierig geworden ist. Und deswegen ist es auch nicht so, dass wir auch unfassbar viel Geld haben, viele Mitarbeiter zu haben. Und natürlich auch das Thema Recruiting. Da sehe ich massives Potenzial. Da sind wir auch noch nicht gut genug, sich online oder auf Social Media, sage ich jetzt mal, so aufzustellen, dass man auch natürlich die richtigen Mitarbeiter anzieht. Heutzutage geht es nicht nur darum, irgendwie einen Job anzubieten, sondern ein junger Typ, der aus dem Bereich kommt oder sich da im Bereich weiterentwickeln möchte. Also zum Beispiel haben wir ja auch welche, die sind Fliesenleger, ja, oder Trockenbauer, und die wollen einfach dieses Handwerk dann auch lernen, in den Unternehmen entwickeln. Dem muss man auch eine Perspektive anbieten oder dem muss man auch anbieten können, dass man zum Beispiel sagt, jeder Freitag ist frei, und man muss schon was mitgeben heutzutage. Es ist jetzt nicht mehr so, dass jeder einfach nur irgendwie einen Job sucht, und das ist vor allem für uns auch sehr herausfordernd, weil so diesen Ofenmeister, den man eigentlich dann auch braucht, oder einen Ofensetzer, diese Ausbildung, die machen nicht mehr so viele.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen aus dieser unternehmerischen Blickbrille gucken, wie stellst du dir das jetzt in den nächsten Jahren vor? Also es gibt ja die Möglichkeit, und das ist jetzt ja in der Unternehmensnachfolge auch gerade relativ populär, zu sagen, komm, ich übernehme mal für 5 Jahre und dann mache ich wieder einen Exit raus und verkaufe es noch weiter. Oder ich übernehme aber auch mit irgendwie 10, 15 Jahren Laufzeit. Oder ich beginne sozusagen, wie du schon auch sagtest, nochmal drüber nachzudenken, weitere Sachen dazu zu kaufen. Was passt zu dir?
Also
ohne dass du, wenn jetzt ein Mitarbeiter diesen Podcast hört, dann sind wir uns natürlich allen klar, dass du deine Geheimnisse...
Also, nee, überhaupt nicht. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir in der operativen, dass mir da was fehlt, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr stark im kaufmännischen Bereich, im strategischen Marketing, IT bis zum geht nicht mehr. Das ist also diese ganzen Themen, da bin ich sehr, sehr gut. Aber ich bin kein Ofenbauer. Und dieses technische Wissen in dem Bereich, das bringe ich nicht mit. Und deswegen habe ich jetzt nach Verstärkung gesucht. Also ich habe jetzt einen neuen Betriebsleiter eingestellt ab 1.9. Der macht der wird hauptsächlich so die Abwicklung machen, also das ganze Prozessthema. Der schaut sich an, sind unsere Produkte noch wettbewerbsfähig? Müssen wir vielleicht die Wände dünner gießen? Ja, müssen wir vielleicht das irgendwie anders verarbeiten? Diese ganzen Thematik, da habe ich gesehen, da fehlt es mir am Know-how. Und da sage ich jetzt mal, wenn es jetzt mich persönlich geht, da würde ich mich jetzt von meinem Engagement in dem Bereich zurückziehen und eher an dem arbeiten, wo ich wieder stark bin. Weil ich einfach sage, wenn jeder an seine Stärke mit einbringt, dann ist es am besten, als dass ich jetzt versuche, den Heizungsbauer da zu spielen oder den Ofenbauer, ja. Und das war auf jeden Fall eine absolute geile Entscheidung, weil ich merke mit dem neuen Betriebsleiter, also das passt wunderbar, wir ergänzen uns. Und das so machen wir uns auch zukunftsfähig. Weil für Ecken sehe ich auch die Zukunft im reinen Ofenbaugeschäft nicht mehr. Das sind aber auch die Mitarbeiter, also die Podcast. Also, dass wir uns auch aufstellen müssen, um zu wachsen, also neu aufstellen müssen. Das heißt auch Erweiterung von unserem Produktportfolio. Weil es werden viele kleinere Ofenbauer schließen, das ist Fakt. Der Markt konsolidiert sich auch ein bisschen. Aber es ist nicht der Wachstumsmarkt, ja. Wir reden jetzt nicht hier von irgendeinem AI-Trend oder das muss man einfach so sagen. Das ist so. Und wir haben auch kein Recurring Revenue, ja, was auch immer, sage ich mal, sehr attraktiv ist, sondern wir bauen einmal ein und dann war es das meistens auch. Mhm. Ja, dass unser Produkt ja auch eine gute Qualität hat und wir nicht immer wieder kommen müssen. Und genau, und dahingehend müssen wir dann schauen, was können wir sonst noch machen. Und deswegen werden wir uns dahin ausrichten, dass wir auch vielleicht in Richtung Wärmepumpe oder Solarthermie auch anstellen, dass wir vielleicht Kunden so ein autarkes Haus oder sowas anbieten können oder solche Systeme halt drumherum. Und deswegen auch da die Unterstützung von dem Betriebsleiter, weil der einfach dieses Know-how auch mit reinbringt.
Ich dachte gerade, ob man nicht einen Schornsteinfeger as a Service anbieten kann, ob das irgendwie eine Marktreife bekommt, aber ja. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich sozusagen durchaus interessant, wenn du sagst, der Markt konsolidiert sich, wenn kleinere Marktbegleiter dann sozusagen auch in Rente geht, dann wäre das ja quasi für euch auch nochmal eine Option zu sagen, wir erweitern uns durch weitere Zukäufe oder sozusagen Übernahmen. Das ist so ein bisschen eine Möglichkeit, aber keine offizielle Strategie.
Ich würde es jetzt mal ein Bildkonzept nennen. Ich habe genau über sowas mal nachgedacht. Aber es würde bei uns nicht so gut funktionieren. Warum? Also es sind wirklich schon sehr kleine Betriebe. Also wir sind für einen Ofenbauer sehr groß. Wenn nicht sogar einer der größten süddeutschen Raum. Weil normalerweise Ofenbauer sind 1 bis 10 Mann Betrieb. Also die haben 1, 2 Montagetrupps und das war's und vielleicht auch die Frau, die ein bisschen so, sage ich jetzt mal, im Backoffice arbeitet, so ein bisschen die Buchhaltung macht. Und das Problem ist, dass bei so kleinen Betrieben, das ist ja jedem bekannt, das ist viel inhaberabhängig. Das sind keine Strukturen, Systeme. Wenn man dann, sage ich jetzt mal, die Unternehmen als, sage ich mal, Share-Deal aufkauft, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, wenn dann der Inhaber geht. Weil dann kauft man eigentlich am Ende nur das Auftragsbuch und den Standort und vielleicht dann halt die Marke, weil jeder einen kennt in der Umgebung. Und für so ein, sage ich mal, so ein Bein-Bild-Konzept sehe ich das schon als ein Risikofaktor. Also Thema sowieso Fachkräftemangel. Dann das Thema, dass der Inhaber wahrscheinlich dann auch eher aufhört, weil einfach die Altersstruktur in dem Bereich auch so hoch ist. Und das dann immer wieder neu zu besetzen, da muss man schon man braucht erstmal, glaube ich, so ein Ankerunternehmen, das hätten wir sein können, was dann quasi diese Prozesse mit reinbringt, diese komplette Digitalisierung. Ich habe mich da aber echt nicht dran getraut, weil ich mir echt gedacht habe, schwierig. Ich hatte mit ein paar Unternehmen auch gesprochen gehabt, ob man nach Möglichkeiten, aber das war dann wirklich auch so wie erwartet, dass wenn, dann komplett. Also nicht irgendwie, der bleibt noch irgendwie Earnout-mäßig, bleibt da noch ein bisschen drin oder so. Und das habe ich dann doch aufgegeben, muss ich sagen. Und ich sehe da schon eine Schwierigkeit. Also da sehe ich Handwerksbetriebe, wo es auf jeden Fall besser funktionieren würde.
Ja, und daher sozusagen auch so ein bisschen die Erweiterung eher vom Produktportfolio in eine Richtung, die so ein bisschen, ich sag mal, zukunftsweisend erfolgreich sein kann, Energiewende quasi so ein bisschen in die Richtung zu gucken.
Auf jeden Fall. Schließt es aber nicht aus. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass auch mal ein Zukauf in Erwägung gezogen werden kann. Also wir halten die Augen offen, definitiv. Aber es ist nichts, was wir jetzt wirklich strategisch verfolgen.
Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen also zum einen dein Pendeln, das ist ja auch nochmal spannend. Du hattest, glaube ich, erzählt, dass im Moment ist das noch ertragbar, aber auch dir geht es so langsam auf den Zeiger. Wie findest du da für eine Lösung für die nächste Zeit? Durch den Betriebsleiter vielleicht, ja?
Also dass man wirklich sich die Themen so aufteilt, dass man sagt, ich muss jetzt nicht mal jeden Tag vor Ort sein, aber man muss jemanden haben, der jeden Tag vor Ort ist, in der Größe, der da wirklich die Vision weiter vorantreibt. Wir sagen immer so flapsig bei uns, wenn der Kater aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tuch. Bei uns ist es schon so, dass wir schon ein eingeschweißtes Team sind, aber es ist dann trotzdem so, dass nicht alle Visionen dann verfolgt werden. Sag ich mal, auch das Thema Umsatzwachstum, was ich auch gut nachvollziehen kann, wenn ich jetzt mit Umsatzwachstum komme, mit der Idee und ich schreie dann, hey, geil, nächstes Jahr machen wir mehr Umsätze, dann ist beim Mitarbeiter oft so, Mensch, ihr habt schon so viel zu tun, jetzt noch Umsätze. Das ist halt für die dann erstmal auch nicht so super toll, ich freue mich da. Da muss man erstmal überzeugen, warum das denn überhaupt gut für einen ist. Und deswegen braucht es auch jemanden, der Stück für Stück das den Leuten so heranbringt, dass es eine gute Sache ist und dass es uns eigentlich nur das Leben erleichtert und dass wir dann dadurch mehr Umsatz, neue Leute einstellen können und dann uns professionalisieren und das am Ende dann natürlich, wenn man dann in der Position dann auch, sage ich jetzt mal, wächst, dass man dann auch ein entsprechendes Gehalt bekommt. Also aber was man Tag für Tag den Leuten wirklich vortragen muss, schon fast. Also das ist ein Prozess und der dauert halt nicht einen Monat, der dauert Jahre. Ich habe natürlich auch keine Schlüsselmitarbeiter ausgetauscht, ja. Also wir sind immer noch die wir auch übernommen haben. Und das finde ich eigentlich auch gut, ja, weil wir wollen das familiengeführt, auch wenn wir jetzt nicht mehr die Eckelfamilie da ist, weiterführen. Und ja, mit dem Pendeln wird sich dann dahingehend für mich ein bisschen, sage ich jetzt mal, sich zurückentwickeln, was auch ganz gut ist, weil ich merke dann schon, dass es auch dann in die Substanz geht, wenn man immer unterwegs ist, vor allem am Wochenende, vor allem unter der Woche. Und ich glaube aber dadurch, dass es jetzt diesen Betriebsleiter auch dann wirklich gibt, so wir zusammen, ich glaube, das ergibt ein ganz, ganz gutes Team und das funktioniert dann auch. Aber es würde ich jeden, der in Erwägung zieht, ein Unternehmen zu kaufen. Also egal, wer immer auf mich zukommt und sagt, hey, hast du ein paar gute Tipps, dann sage ich, ja, dein Commitment in die Region zu ziehen, da such dir was aus der Region. Weil das Pendeln, das machst du ein Jahr, weil du Hype bist, weil du Bock hast, weil du Adrenalin hast. Aber das Feeling geht auch mal weg. Und dann nervt's dich. Vor allem Thema Familie drumherum, das funktioniert nicht.
Das wäre jetzt auch fast so ein bisschen meine Abschlussfrage, weil genau diese Tipps, ne? Also weil ich glaube, es gibt viele, die sich sozusagen die Übernahme eines Unternehmens eigentlich sehr gut vorstellen können. Tatsächlich in der Managementberatung gearbeitet oder im Konzern sich sozusagen das irgendwie vorstellen können, aber noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür haben. Was würdest du in der Rückschau sagen? Würdest du es wieder machen? Kannst du es weiterempfehlen? Was wären so die Learnings, die du eigentlich so rausziehst nach deiner Erfahrung jetzt der Übernahme?
Also ich würde es auf jeden Fall machen, definitiv, weil also auch vom Persönlichen her, man entwickelt sich enorm. Also so vielen Facetten auch. Also ich find's großartig. Also man kann vor allen Dingen an etwas Großartigem arbeiten und das hat schon einen mega Impact. Also auch auf die Menschen. Und man bekommt auch ein sehr gutes Feedback auch dahingehend zurück und man kann auch sehr viel mitgestalten. Also man fühlt sich nicht so ohnmächtig. Ja, manchmal fühlt man sich total ohnmächtig, weil man einfach nicht der Entscheider ist, sondern man fühlt sich schon sehr, sehr aktiv und mitten im Leben. Und alle Höhen und Tiefen bringen einen auch was, ja. Und ich sag immer so schön, du gewinnst oder du lernst, ja. Das Verlieren gibt's überhaupt nicht. Und so sehe ich das auch. Also es gab sehr, sehr viele schwierige Phasen, auch Liquiditätskrisen. Und ich möchte keine von denen vermissen, weil die haben mir wieder gezeigt, es ist alles nicht so schlimm. Ich operiere nicht im offenen Herzen. Kriegt das alles irgendwie auch hin. Und man lernt daraus und bereitet sich dann quasi auf die nächste Krise vor, oder beziehungsweise Man ist dann einfach, man hat dann halt Präventivmaßnahmen. Und meine Tipps sind auf jeden Fall, ich sehe das ja vor allem jetzt bei den Search Funds, ne, wenn man deutschlandweit schaut oder österreichweit und dann sagt, ja, also aus München, Hamburg, Berlin möchte ich eigentlich gar nicht raus. Guckt aber dann irgendwo in Saarbrücken nach Unternehmen, dann sage ich, naja, egal wie geil das Unternehmen am Ende ist, willst du dahin ziehen, das musst du machen, weil den größten Fehler, den man machen kann, ist nicht von Tag eins da zu sein.
Bitte zu sein.
Ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich noch in der Beratung tätig war am Anfang und nicht jeden Tag ab Tag eins vor Ort war, das waren wirklich einer der größten Fehler, die ich gemacht habe. Weil ich habe vieles nicht verpasst, und vieles hätte mir erspart geblieben oder wäre einfacher gewesen, wäre ich von Anfang an da gewesen. Auch in meiner eigenen, mein eigenen Learning oder meiner eigenen Entwicklung. Und auf jeden Fall, das ganz, ganz wichtig, von Tag eins da zu sein, wirklich da zu sein, bloß nicht an Homeoffice denken in einen Handwerksbetrieb. Das kann ja alles noch kommen, aber nicht am Anfang. Dann auf jeden Fall nicht zu pendeln, dahin ziehen oder was aus der Region suchen. Ein Tipp ist auch von mir, es gibt kein perfektes Unternehmen. Irgendwas passt immer nicht. Man muss einfach nur schauen, hat man ein gutes Gefühl dabei. Dann auch das Thema Finanzierung. Sich bewusst werden, das ist jetzt nicht so, man übernimmt das über ein Unternehmen, denkt so, okay, ich kann skalieren, ich komme aus der Beratung, ich weiß, wie es läuft. Und dann hat man auf einmal mehr Umsätze und ein besseres Ergebnis. Nee, ich würde sogar sagen, es gibt einen Effekt von, das Ergebnis verschlechtert sich erstmal. Weil hat man eine gute Due Diligence und weiß mal, was ist eigentlich der Altgesellschafterin wert? Und im Mittelstand ist der ehemalige Geschäftsführer, der auch der Inhaber ist, und seine Frau sehr, sehr viel wert. Und bei uns war das so, den alten Messestand, das haben dann die Eltern gemacht, Family Friends waren noch irgendwie involviert, er und seine Frau haben extrem viele Sachen gerockt und diesen Teil von EBIT, den mussten wir erstmal wirklich einbußen, weil gar nicht erstmal verstanden, was machen die denn eigentlich? Und die machen sehr, sehr viel.
Mega-Learning.
Und voll. Und dann kann es erstmal sein, dass dein Ergebnis erstmal einbricht, voll in den Keller geht, du in eine Liquiditätskrise kommst und denkst dir, Gott, habe ich jetzt komplett versagt? Nee, hast du nicht. Du kommst jetzt in die Phase zu verstehen, was wird eigentlich gebraucht. Also, und das ist auch kein Thema. Man kommt da ja wieder hoch. Und deswegen sage ich Finanzierung wichtig, weil wenn eine Bank das sieht, die fängt ja nicht an, mit dir solche Gespräche zu führen. Wie kam es denn dazu? Steckt dich dann vielleicht relativ schnell in eine Restrukturierungsabteilung und sagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie du da wieder rauskommst, ne, und schick mir auch bitte jeden Quartal ein Reporting. Sondern du kannst dann immer mit dem Altgesellschafter sprechen, dass du sagst, du, pass mal auf, also jetzt die paar Monate, da kann ich dir dann dein Kredit nicht zurückzahlen. Ist es okay, wenn ich dir dann irgendwie nächsten Monat zahle? Oder wann auch immer. Dann sagt er, ja, natürlich. Also was soll er denn sagen? Also, oder du zahlst dich selber erstmal nicht. Das ist ja auch Unternehmertum, ja? Es gehört dann auch mal dazu. Man zahlt sich schon zuletzt, ja? Und man büßt zuerst ein. Das muss man einfach sagen. Aber das ist ja das Schöne. Wenn es dann funktioniert, dann gewinnt man natürlich auch so sonderlich.
Welchen Effekt hat für dich Netzwerke wie IO gehabt?
Ich bin, nachdem ich es gekauft habe, innerhalb von 6 oder 8 Monaten oder innerhalb des ersten Jahres auf jeden Fall, zu IO gekommen. Und da habe ich mit einem ehemaligen Kommilitonen gesprochen, gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin eine ganz schlechte Führungskraft. Ja. Die Beratung war so viel einfacher. Und er hat gesagt, du, ich verstehe dich da 100%. Die Probleme, die du da hast, das hatte ich auch. Und man braucht Gleichgesinnte. Man braucht Leuten, mit denen man sich austauschen kann, die sagen, Liquiditätskrise, ja, das hatte ich auch schon 5-mal, weißt, da kannst du das und das und das machen. Und das weißt du ja am Anfang gar nicht. Am Anfang bist du ja total überfordert. Und dieser Austausch bei IO, also war für mich Gold wert. Also das war, wenn ich sage im Leben, was sind die besten Entscheidungen gewesen, ist auf jeden Fall der Unternehmenskauf und auch der Eintritt bei IO.
Ich wollte ein bisschen Werbung machen für EO, weil auch ich einfach sowohl den Accelerator also mitgemacht habe, als auch einfach EO so intensiv kennengelernt habe. Mit, das ist ja tatsächlich so, für einen selber das erste Mal in eine Liquiditätskrise zu kommen, ist, also da, es bricht ja quasi die Welt zusammen. Und dann sitzt ja ein erfahrener Unternehmer gähnend gegenüber und sagt, du, irgendwie hatte ich jetzt auch schon 6 Mal, da kommst du jetzt irgendwie auch durch. Das ist dann einfach schon sehr, sehr faszinierend. So, ne?
Ja, total, total. Auch dieses Gefühl, dass man da nicht alleine ist. Und man sieht eine Person total erfolgreich und dann erzählst du dir so, ja, ich hatte schon 5 Insolvenzen hinter mir. Ist übertrieben gesagt. Du denkst, wie jetzt? Und das beruhigt einen, ja. Also nicht, dass man in eine Insolvenz reinrutschen möchte, auf gar keinen Fall. Das will man, das ist ja das Letzte, was man will. Aber selbst so Krisen, also ich bin auch privat so viel gelassener geworden. Es gibt viele Dinge, die mich vor dem Kauf total aufgeregt hätten, wo ich jetzt sage, ach, alles halb so wild, also ich habe da schon mit meiner so viele Tiefen gehabt. Also das regt mich jetzt gar nicht mehr auf.
Ja. Lucy, vielen Dank. Das war sozusagen ein schöner Blumenstrauß und so ein bisschen ein Ausflug in deine Geschichte, wie du selber Unternehmerin geworden bist eigentlich und mit allen Höhen und Tiefen, die es dann irgendwie mit sich bringt, wenn man auch so einen, man könnte jetzt ja sagen, einen kleineren Betrieb übernimmt oder so einen mittelgroßen, das ist ja fast jetzt irgendwie auch Auslegungssache. Ja, und dann auch noch sozusagen so ein Spezialgebiet und auch noch irgendwie in der Oberpfalz hört sich für mich als Hamburger immer so ein bisschen auf dem Land an, was ja nicht zwingend so sein muss. Also für dich. Ich glaube, dass einfach, und das irgendwie finde ich so das Schöne, dass dieser Weg der Unternehmensübernahme, Unternehmensnachfolge einfach eigentlich total spannend ist. Zum einen stehen gerade ganz, ganz viele Unternehmen zur Übernahme bereit. Die nächsten 5 Jahre wird eine Welle an Unternehmen geben, die theoretisch schließen müssen oder wo jemand quasi keine wirklichen Nachfolgelösung für sich entwickelt hat. Und das ist natürlich für Menschen, die Lust haben, unternehmerisch tätig zu werden, einfach natürlich eine ganz, ganz große Möglichkeit, da so ein bisschen reinzurutschen. Und insbesondere, wenn jetzt du das, so wie du es jetzt einfach schilderst, es wird sozusagen Höhen und Tiefen geben, aber am Ende des Tages sitzen wir selber am Steuerrad.
Ja.
Das finde ich so schön, aber es ist nicht sozusagen, dass man so ein bisschen vom Markt oder von dem Arbeitsmarkt, sag ich mal, von links nach rechts geschüttelt wird, weil man, es gibt hier wieder Layoffs oder hier wird wieder eingestellt und so weiter, aber man ist so ohnmächtig. Und ich glaube, in dieser Art zu arbeiten, sitzt man am Ende des Tages im Steuerrad und hat einfach sehr viel Einfluss darauf, was man macht und was man nicht macht. Und wenn man dann noch so ein bisschen so diese Ambition hat, man hat selber irgendwie Lust, auf was zu reißen, dann ist das eigentlich, glaube ich, ein, wie könnte man sagen, ein bisher unentdeckter Karriereweg, der definitiv viel, viel mehr Öffentlichkeit und viel mehr in die Köpfe der Menschen darf, weil es einfach jetzt auch wirklich ein guter Zeitpunkt ist, da reinzugehen.
Auch für junge Leute. Und auch gar keine Angst haben, ja, dass man irgendwie zu jung ist, zu unerfahren. Wenn man das Commitment hat, wenn man sich begeistern kann für das Unternehmen, für die Menschen, die dort arbeiten, dann klappt das schon. Ja, also das ist ja, selbst das ist ja, wenn man ein neues Instrument lernen möchte. Wenn man wirklich will, dann lernt man es auch im späteren Alter. Also das ist nichts, wo man sich auch grundsätzlich viel Zeit lassen muss bei dem Unternehmenskauf. Also es gibt viele MBI-Kandidaten, die warten ewig auf das richtige Unternehmen, auf den perfekten Zeitpunkt. Das gibt es nicht. Einfach machen, drauf los und dann klappt das schon.
Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir hören bestimmt auf jeden Fall irgendwie in einem Jahr nochmal vielleicht miteinander, wo hat es dich hingeführt? Wie hat es geklappt mit dem Betriebsleiter? Konntest du dich wirklich zurückziehen oder hast du schon 3 weitere Betriebe übernommen? Wir werden sehen.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.